Jeder hat sein ganz reales Luftschloss.
Also wir hatten natürlich schon den Winter Freiheit gerochen.
Ich glaube, die meisten Menschen empfinden Windstille als etwas sehr Schönes.
Naja, es gibt ja nur Instrumente, die mit Luft arbeiten.
Ich stehe auf Deck, die Luft in meinem Gesicht.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Vielleicht, auch wenn selbst unsichtbar, nimmt uns niemand die Luft näher als er, weil er sie sinnlich erfahrbar macht.
In der heutigen Folge reißen wir die Fenster unseres Luftschlosses ganz weit auf.
In dieser Folge sind wir am Wind und erlauben uns frei zu drehen.
Du meinst wohl frei zu wehen.
Okay, wow. Oder auch das. Jedenfalls verfahren wir nach dem guten alten Brainstorming-Prinzip. Gedanken einfach fließen.
Verwehen lassen.
Mal sind wir ganz konkret am Wind, ob beim Segeln, am Windrad oder an der Orgel.
Und dann wieder philosophisch und poetisch, wenn wir über den Wind als Metapher oder als Form der Rebellion nachdenken.
Ich bin Martin Frank, Mitarbeiter am Deutschen Hygienemuseum.
Und ich, Katrin Altschner, Journalistin und Autorin. Und zusammen begrüßen wir euch im Luftschloss.
Okay, wir gehen rein.
Eine Frau hängt festgeschnallt an den Kufen eines Hubschraubers. Der Lärm und der Wind der Motorenblätter über ihr. Es ist der Moment, auf den sie lange gewartet hat.
Endlich kann sie das, was sie viele Jahre am Boden akribisch studiert hat, in ihrer ganzen faszinierenden Schönheit überblicken.
Wir sind in der Nazca-Wüste im Südwesten Perus, 1955. Und was die Frau, ihr Name ist Maria Reiche, da unter sich sieht, sind
riesige Erdzeichnungen, sogenannte Geoglyphen, kilometerlange Linien und zahlreiche Flächen in Trapez- und Dreiecksform, die in ihrer Vollständigkeit nur aus der Luft zu erkennen sind. Und auch Maria Reiche war nach diesem Flug fest überzeugt.
Die Figuren wurden gezeichnet, um von oben betrachtet zu werden. Aber wie sie entstanden sind, darum drehen sich wilde Theorien und mitunter auch krude Spekulationen. Handelt es sich um Landebahnen für Außerirdische? Oder sind die Zeichnungen Teil eines religiösen Rituals gewesen?
War es eine riesige Stadionanlage, in dem die Nazcas sportlichen Aktivitäten nachgingen? Oder sind es Spuren eines einstigen Bewässerungssystems?
Oder war es doch eine Art Kalender, also ein gigantisches Astronomiebuch inmitten der Wüste?
Und vielleicht noch rätselhafter, wie konnten diese immensen Zeichnungen überhaupt entstehen?
Christiane Richter, Präsidentin des in Dresden ansässigen Vereins Dr. Maria Reiche, Linien und Figuren der Nazca-Kultur in Peru, weiß zu berichten, dass sie benannt sind.
Nach dem kleinen Örtchen Nazca, was ich ungefähr 450 Kilometer südlich der Hauptstadt Lima im Süden Perus befindet. Und dieses Dörfchen oder Städtchen Nazca liegt inmitten der Atacama-Wüste. Und nördlich dieser Stadt Nazca befindet sich die Pampa von Nazca. Und auf dieser Pampa, die etwa die Größe, etwas mehr als das Stadtgebiet von Dresden, also circa 500 Quadratkilometer Größe aufweist, findet man Linien, Figuren, Flächen von gigantischem Ausmaß.
Die Linien müssen wohl entstanden sein, indem die Geröllwüste von den oberen Gesteinen befreit worden ist.
Man kann die quasi mit der Hand oder mit einem Besen zur Seite räumen, diese Steine, und dann ist darunter ein fast weißer Sand. Und dieser weiße Sand, der ist so markant unterschiedlich in der Farbe, weil die Gesteine ja durch Wüstenlack relativ dunkel gefärbt sind, dass man diese Zeichnung sieht. Und man sieht sie insbesondere gut aus der Luft, weil die Pampa von Nazca ist ein Plateau. Das heißt, es ist komplett flach. Und diese Vertiefungen in der Wüste sind nur wenige Zentimeter tief. Und wenn man da drin steht, dann sieht man zwar, dass da eine Vertiefung ist, aber welches Ausmaß diese Zeichnungen haben, sieht man eben nicht.
Vom Boden sind sie wahrnehmbar, aber ihre wahre, abstrakte Figürlichkeit lässt sich erst begreifen, wenn man sie aus der Luft betrachtet.
Aus der Luft wird die flache Pampa zur gigantischen Leinwand für Affe, Spinne, Kolibri, Echse und diverse andere Tierfiguren. Aber auch ein Baum, Hände und Spiralen sind da.
Entdeckt wurden sie in ihrem Ausmaß Anfang der 1920er Jahre, als Menschen erstmals die Wüste von Nazca überflogen. Damals noch unsicher, was sie da unter sich erblickten.
Die Kultur der Nazca existierte so ungefähr 200 v. Chr. Bis 650 n. Chr. Und diese Nazcas lebten eben vor allem in diesen Tälern rund um die Stadt Nazca. Dort gibt es auch den Rio Nazca. Deswegen ist auch dieser Name erhalten für die Kultur.
Und damit zu Maria Reiche, deren Name bis heute wie kein zweiter mit den Nazca-Linien verbunden ist.
Maria Reiche, die 1903 in Dresden geboren wird, ist mit Ende 20 in einer misslichen Lage. Trotz Studiums findet sie in Deutschland nur Aushilfsanstellungen.
Doch durch Zufall findet sie eine Annonce. Ein Stellengesuch des deutschen Konsuls im peruanischen Cusco. Er sucht eine Hauslehrerin und Maria Reiche bewirbt sich und wird genommen.
2 Jahre, nachdem sie nach Peru aufbricht, kommt es zur Machtergreifung Hitlers.
In Peru selbst hat sie 2 Jahre als Lehrerin gearbeitet, wollte danach aufgrund der politischen Situation in Dresden oder in Deutschland nicht zurück in ihre Heimat und hat deshalb versucht, sich irgendwie mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten.
Und bei dieser Gelegenheit lernte sie den Historiker Paul Kozok kennen, der jemanden für die Übersetzung seiner englischen Artikel ins Spanische suchte.
Gemeinsam mit ihm reiste sie 1941 dann auch das erste Mal nach Nazca und blickte mit ihm die seltsamen Vertiefungen in der Wüste.
Und dort entdeckten sie beispielsweise eine Figur eines Vogels auf einem Berg. Und Maria Reiche war sofort fasziniert von dieser Zeichnung. Sie entdeckten auch Linien, beispielsweise eine Linie traf zufällig auf den Sonnenuntergang zur Sonnenwende. Und sowohl Paul Kozok als auch Maria Reiche waren so begeistert von dieser Entdeckung, dass sie beschlossen, das muss näher untersucht werden.
Und so kam es, dass Maria Reiche in der Pampa von Nazca ihre Lebensaufgabe fand.
Während Paul Kozok zurück in die USA reiste, stürzte sie sich in die Kartografierung der Bodenzeichnung.
Man muss sich das so vorstellen, sie mietete sich in einer kleinen Hütte am Rande der Pampa ein, wo sie ohne Wasser und Strom alleine lebte. Jeden Morgen stieg sie dann auf die Pampa hoch, denn diese Unterkunft befand sich im Tal und man muss also einen ziemlich langen Fußmarsch unternehmen, um auf die Pampa zu kommen. Und dann hat sie dort alleine mit einfachsten Messmethoden versucht, diese Linien und Figuren zu vermessen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, besorgte sie sich einige Leitern, mit denen sie dann versuchte, eben einfach einen höheren Standpunkt zu bekommen, um etwas mehr erkennen zu können.
In den 1950er Jahren knüpfte sie Kontakte zur peruanischen Luftwaffe.
Und das ermöglichte ihr schließlich, 1955, knapp 10 Jahre, nachdem sie begonnen hatte, in der Pampa zu arbeiten, das Gebiet bei einem Helikopterflug zu überblicken.
Dieses Erlebnis beschreibt sie ausführlich in einem Brief an ihre Schwester.
Sie wurde also mit Tauen, hat sie sich außen an der Maschine, an diesem Helikopterschlitten festmachen lassen, damit sie eben einen möglichst guten Blick auf die Pampa hatte. Gleichzeitig hatte ihr die Firma Zeiss eine Kamera, sie schreibt, Kamera so groß wie ein Elefant, der wurde also auch mit an diesen Helikopterschlitten angebunden. Und mit dieser Kamera hat sie dann die ersten Aufnahmen der Pampa gemacht.
Über 40 Jahre, bis gesundheitliche Einschränkungen sie hinderten, forschte Maria Reiche alleine in der Nazca-Wüste.
Dabei hat sie Karten und Pläne der erhaltenen Figuren und der unzähligen, unvollständigen und oder zerstörten Linien gemacht.
Während die meisten bereits angesprochenen Theorien als wenig haltbar gelten, geht man heute tatsächlich davon aus, dass die Geoglyphen einen rituellen Hintergrund hatten.
Aber in diesem Podcast über Luft fesselt uns natürlich vor allem eine Frage.
Wie konnte eine so alte Kultur so große sinnige Muster in der Wüste schaffen, wenn es offensichtlich dafür die Vogelperspektive braucht?
Also beispielsweise die Figur eines Affen, der wirklich perfekt gezeichnet ist, hat die Größe eines Fußballfeldes. Und den kann man vom Boden aus definitiv nicht sehen. Man kann ihn auch von einer Leiter aus nicht sehen. Und insofern muss man sich in die Luft erheben, um einen Überblick zu bekommen, wie diese Figuren überhaupt aussehen. Das heißt, die Nazca haben, wenn sie denn nicht fliegen konnten, die Figuren selbst nie von oben gesehen.
Mit dem Bild des Affen fühlte sich Maria Reiche besonders verbunden, denn auch sie hatte seit einem Unfall, wie die Figur des Affen, nur 4 Finger in einer Hand.
Ein Wink des Schicksals?
Vielleicht. Aber kehren wir noch einmal zurück zur Frage aller Fragen. Wie haben die Nazca es denn nun angestellt?
Und hier betritt nun der Experimentalarchäologe Jim Woodman unser Luftschloss.
Der gelangte in den 1970ern zur Vermutung, dass die Nazca bereits fliegen konnten.
Deshalb hat er versucht, mit Materialien, die auch zur Nazca-Zeit bereits verfügbar waren, einen Ballon herzustellen. Er hat den auch tatsächlich gebaut. Der Ballon bestand also aus einer Gondel, die aus Schilf, so wie man auch die Schilfboote am Pazifik durchaus findet, zu bauen. Und er hat Stoffe genommen für den Ballon, die eben zur Nazca-Zeit verfügbar waren. Mit diesem Ballon ist er auch tatsächlich in die Luft aufgestiegen, was beweisen würde, es wäre theoretisch möglich gewesen, dass die Nazca fliegen konnten.
Es gibt allerdings keinerlei Hinweise darauf, dass die Nazca tatsächlich Ballons gebaut hätten.
So gibt es weder auf Textilien noch Keramiken und auch sonst nirgendwo ein Zeugnis der Nazca, das die These Woodmans auch nur ansatzweise unterstützt.
Und so bleibt es weiterhin rätselhaft, wie es gelingen konnte, diese Figuren in ihrer schieren Größe und mit einer solchen Präzision anzulegen.
Aber nicht nur die Vergangenheit ist ungewiss, sondern auch die Zukunft der Nazca-Linien.
Denn obwohl Weltkulturerbe, ist ihr Erhalt heute vor allem durch den Klimawandel bedroht.
Denn das Problem ist, wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, wird es immer wieder diese typischen El Niño-Ereignisse geben, die in den letzten Jahren schon gehäuft aufgetreten sind. Und wenn ein solcher El Niño durchs Land zieht, dann heißt das, in den Anden gibt es extrem starke Regenfälle. Und diese Wasser aus den Anden, die müssen irgendwohin abfließen. Und dieser Abfluss, der läuft eben dann zum Teil auch durch die Pampa von Nazca. Und die Gefahr ist, dass diese Linien von Nazca irgendwann weggeschwemmt werden vom Wasser, was aus den Anden kommt.
Auch der Tourismus, Straßenbau und die Luftverschmutzung bedrohen den Erhalt der Linien.
Bereits Maria Reiche bemühte sich, die durch Staub verdeckten Zeichnungen freizufegen.
Was in meinem Kopf ein zugegeben seltsames Bild hervorruft. Diese Frau ganz allein in der Wüste mit einem Besen?
Ja, aber mit dieser Lebensaufgabe hat sich Maria Reiche mindestens einen ihrer Träume erfüllt, den sie schon als Schülerin 1919 in einem Aufsatz beschrieben hatte.
An dieser Stelle zitiert Christiane Richter die damals 16-jährige Maria.
Ihre jugendlichen Träume damals noch dem kolonialen Exotismus der wilhelminischen Zeit Rechnung tragend.
Jeder hat sein ganz reales Luftschloss, wenn man hier überhaupt von Realität reden kann. Ich träume mich zum Beispiel in die Zeit hinein, wo ich erwachsen bin und meine Studienzeit beendet habe. Da denke ich mich als Gehilfin irgendeines großen Forschers, die ihn auf allen seinen Reisen begleitet und ihn durch dick und dünn nach den Ländern des ewigen Eises und dem blutvollen Inneren Afrikas oder Asiens folgt und Frost, Hitze und Anstrengung gern erträgt. Eine berühmte Forschungsreisende.
Nicht nur ist ihr Traum vom Reisen und Forschen aufgegangen, auch ist es eine Geschichte der Emanzipation. Von einer Frau, die alleine in der Wüste arbeitete und die schon früh erkannte, dass sie niemanden zuarbeiten mag und durchsetzen vermochte, dass ihre Forschung unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht wird.
Mag Maria Reiche und ihr Wirken heute vielleicht nicht mehr allen präsent sein, dass wir die Nazca-Linien heute so überhaupt noch betrachten können, ist kein hoch genug einzuschätzender Teil ihres Verdienstes.
Ich habe inzwischen etwa 10 Flüge gemacht und es ist jedes Mal wieder so erhebend, dann diese Figuren zu sehen. Unbeschreiblich.
Ich glaube, die meisten Menschen empfinden Windstille als etwas sehr Schönes, aber als Kontrastphänomen. Ich glaube, wenn sie länger anhält, und dazu muss man kein Seemann sein, die Seeleute, für die gab es ja eigentlich nichts Schlimmeres als die Flaute, bei der dann Segelschiffe manchmal monatelang nicht vom Fleck kamen. Aber auch so, das hat was leicht etwas Tödliches.
Sagt die Autorin Kerstin Decker. Ihr kennt sie schon aus den bisherigen Folgen des Luftschlosses. Sie hat das Buch »Eine kleine Geschichte des Windes« geschrieben und hat sich darin kulturwissenschaftlich mit dem Wind auseinandergesetzt.
Wenn man da einen Moment drüber nachdenkt, ist natürlich die Windenergie nicht unser letzter Verbündeter, also den wir jetzt gerade entdecken oder wiederentdecken, sondern es war ja tatsächlich unser erster. Also die Windmühle war die erste Kraftmaschine der Menschheit und die ist aus China bezeugt, aus Persien, in Europa eigentlich recht spät.
Aber zur Windkraft später.
Ja, aber Wind und Literatur, was denn damit, Katrin?
Ja, okay, let's go. Shakespeares, The Tempest oder die geblähten Segel der Pequod in Moby Dick, Don Quixotes Kampf mit den Windmühlen oder denkt nur das Lungensanatorium bei Thomas Mann im Zauberberg, der Roman, der 2024 Jubiläum feiert.
Halt, stopp.
Ich hatte auch gar keine Luft mehr. Stopp.
To make a long story short, die Luft und der Wind haben immer eine große Rolle in der Literatur gespielt. Ob als übler Schicksalsschlag oder als Neuanfang und Aufbruch, der Wind hat stets ins Segel der Dichtung geblasen.
Und gerade deswegen freut es uns sehr, dass Mira Mann, Musikerin und Autorin, eigens für uns Zeilen über den Wind verfasst hat.
Es ist 23 Uhr. Wir müssen den Kanal noch überqueren. Der Mond ist nicht ganz voll, aber sehr hell. Ich stehe auf Deck. Ich bleibe dort. Die Luft in meinem Gesicht. Das Wasser glitzert. Meine Augen weit auf. Ich taste die Umgebung ab. Ich mache sonst nichts. Mein Nacken wird weich mit der Zeit. Mein Griff sanfter. Ich füge die Bilder zusammen. Ich schnappe die kühle, frische Luft. Der Wind erschwert das Sprechen. Wir blicken beide nach vorn. Der Horizont verändert sich langsam. Ich habe meine Ruhe. Die Luft ist kühl. Beständige Unruhe auf der Haut. Drinnen wird es ruhiger. Es ist schön, dass die Fahrt einen Anfang und ein Ende hat.
Und Fahrt nehmen wir jetzt auch auf, aber nicht mehr an Deck, sondern es geht raus auf die Straße.
Der Roadtrip, trotz aller natürlich berechtigter Kritik am Verbrennermotor, ist für viele immer noch der Inbegriff von Freiheit. Egal, ob im Cabrio, mit den Haaren im Wind oder auf einem Motorrad, weiß Kerstin Decker.
Selber in Ruhe zu sein, aber mit einer absoluten Höchstgeschwindigkeit oder auf jeden Fall einer großen Geschwindigkeit unterwegs. Und das ist natürlich, da wird plötzlich Geschwindigkeit, wie soll man sagen, fast zu einem Heimatphänomen, weil das ist auch eine Geborgenheit.
Und auch der Journalist und Schriftsteller Arno Frank sagt, dass sein Motorrad die beste Therapie sei.
Auf dem Motorrad sowieso, also prinzipiell, bist du Wind und Wetter ausgesetzt. Und ausgesetzt klingt immer wie so ein Nachteil. Das ist aber natürlich ein Geschenk an alle Sinne, dass dir die luftdichte Kabine von einem Automobil einfach nicht machen kann. Da ist man sediert.
Wind ist an dieser Stelle eigentlich eine Untertreibung. Bei 130 km/h von Wind kannst du dann nicht mehr sprechen, sondern eher von einem ausgewachsenen Orkan.
Du bist also fortwährend im Wind und zum Beispiel anders als beim Segeln, wenn du mit dem Wind operierst und den Wind im Segel hast und bestenfalls in Richtung des Windes segelst, ist Wind hier immer Widerstand.
Und weil die Segler unter euch bestimmt schon jetzt mit den Hufen scharren, schnell zu Bodo Müller. Denn die Lebensgeschichte des Autoren und Fotografen ist auf ganz besondere Weise mit dem Wind der Freiheit verknüpft.
Würden wir seine Geschichte verfilmen, es wäre ein Coming-of-Age-Film über Freundschaft, Liebe, einen Sommer voller Freiheit, Verrat, Flucht und...
Genau, dem Segeln am Wind.
Wie ich zum Segeln gekommen bin, das ist schon ein bisschen kurios.
Bodo Müller wurde 1963 in Könnern an der Saale in der ehemaligen DDR geboren.
Könnern, das liegt zwischen Halle und Magdeburg. Segelbare Gewässer findest du da kaum.
Bodo Müller ist Anfang 20 und will die Welt erkunden. Wir schreiben das Jahr 1978.
Mit dem Rucksack auf dem Rücken reist er per Anhalter, bis nach Rumänien und Bulgarien. Also überall dorthin, wo es die eingeschränkte Reisefreiheit gerade so erlaubt.
Und irgendwann hatte ich das satt, an der Straße zu stehen. Es ist warm und man ist durchgeschwitzt und weiß nicht, ob man 5 Minuten steht oder 5 Stunden. Und irgendwann hat ein Bekannter mal was von Segeln erzählt und ein Virus in mir eingepflanzt. Und ich dachte, Mensch, du kannst doch dann eigentlich auch ans Schwarze Meer segeln.
Denn beim Aufschlagen des Schulatlas stellt er fest, Mensch, die Donau fließt doch tatsächlich bis zum Schwarzen Meer.
Und daraufhin baut er auf eigene Faust ein Boot. Eine zerlegbare Jolle.
Die war so konstruiert, dass sie in große Packtaschen passte.
Und mit denen im Gepäck ging es dann zusammen mit Freunden und seiner damaligen Partnerin per Zug los. Die Donau an der rumänisch-bulgarischen Grenze als Ziel.
Als wir an der Grenze waren zur Tschechoslowakei, das war die größte Befürchtung, dass sie uns da rausholen mit einem Boot in Richtung Schwarzes Meer. Das riecht ja schon nach Republikflucht.
Dass ein Boot drin war, der Verdacht kam nicht auf.
Da das Glück in diesem Sommer auf ihrer Seite ist, finden sie auch noch jemanden, der sie mit zur Donau bringt.
Spätestens jetzt sollten wir erwähnen, so wirklich segeln konnte bis dahin keiner der vier.
Aber learning by doing. Und so kreuzen sie die Donau hinab, täglich zwischen Rumänien und Bulgarien.
Also wir hatten natürlich schon den Winter Freiheit gerochen. Und das macht natürlich süchtig, mit einem Boot von einem Land ins andere zu segeln.
Getragen vom Wind gelangen sie bis zum südlichsten Mündungsarm des Donaudelta.
Dann nur noch eine Grenzstation vom Schwarzen Meer entfernt. Und natürlich dachte sich die Gruppe, dass ihre Reise hier enden würde. Dass sie niemals die Erlaubnis erhalten würden, die offene See zu befahren.
Aber der Grenzer hier, der erkundigte sich nur, ob sie auf die offene See wollen. Und machte ihnen klar, dass sie dafür 12 Seemeilen, also ca. 20 Kilometer raus müssten und außerhalb der rumänischen Hoheitsgewässer zu segeln hätten.
Und da ging das bei mir klick und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich musste 3-mal schlucken. Er hat uns angewiesen, Rumänien zu verlassen und aufs freie Meer zu fahren. Kein DDR-Bürger hätte jemals gewagt, davon zu träumen.
Sie guckten sich alle an und jeder von ihnen wusste, dass hier Unglaubliches gerade geschieht.
Dass sie keinen Kompass und nur eine herausgerissene Seite des Schwarzen Meers aus dem Schulatlas mit hatten und freilich auch nicht wussten, wie man 12 Seemeilen berechnet, das war ihnen in dem Moment völlig egal.
Und dann sind wir so weit gesegelt, bis wir das Land gerade nicht mehr sahen. Und heute weiß man, das sind vielleicht 3 oder 4 Meilen maximal gewesen. Und als wir das Land dann nicht mehr sahen, dachten wir, okay, dann sehen die uns auch nicht mehr und jetzt segeln wir einfach nach Süden.
Das alles grenzt an ein kleines Wunder. Egal, an welchen Hafen sie ankommen, mit ihrem viel zu kleinen Boot, mit ihrer DDR-Flagge, überall ist klar.
Wer von sie kommt, der darf auch wieder raus. Und so verlassen sie Hafen um Hafen der Schwarzmeerküste.
Das ist der Sommer ihres Lebens. 2 Monate auf diesem Boot. Der Wind, die offene See, sie schauen Delfine, sie spüren die Freiheit.
So, und jetzt verkürze ich vielleicht, wir sind dann bis nach Südbulgarien gesegelt und dann stand für uns die Frage, dass mit meiner damaligen Partnerin und ich, wir waren uns einig, wir segeln dann weiter durch die Türkei und wir segeln dann weiter nach Griechenland und gehen dann auf die Westdeutsche Botschaft und da sind wir.
Aber Bodo Müllers Freund ist dagegen. Er redet ihnen das Unterfangen aus. Lieber erst das Studium fertig machen und dann machen wir es einfach nochmal, sagt er.
Die Küste der Türkei schimmert am Horizont. Sie hadern, sie diskutieren. Die Freiheit doch so nah.
Aber schließlich lenken sie ein und lassen sich davon überzeugen, nicht zu fliehen.
Dass das die einzige wirkliche Chance bleiben sollte, weiß Bodo Müller da noch nicht.
Viele, viele, viele Jahre später, nach dem Fall der Mauer, lese ich meine Stasi-Akten. Das war ein Stasi-Mann, der damalige Freund.
Nach Bodo Müllers Schwarzmeer-Turn erhält er Reiseverbot nach Südosteuropa und die offene See rückt für ihn wieder in weite Ferne.
Das hat mein Leben insofern verändert, dass ich jetzt erst recht raus wollte. Also ich hatte den frischen Wind der Freiheit irgendwo gespürt und ich wollte frei sein, ich wollte segeln. Und seitdem war bei mir der Wunsch definitiv geboren worden, ich will um die Welt segeln und ich will in diesem Land, in diesem unfreien Land DDR, wo mir die Luft zum Atmen fehlt. Ich will da nicht mehr leben. Diese Entscheidung ist danach gefallen.
1985 soll es geschehen. Ein finaler Fluchtversuch.
Für Bulgarien erhält Bodo Müller zwar kein Visum mehr, aber er darf noch Polen bereisen. Er weiß, die Küste dort ist weniger gut bewacht als die in der DDR.
Und das dänische Bornholm in realistischer Entfernung. Aber noch ehe die Gruppe um Bodo Müller auf dem Wasser ist, wird sie festgenommen.
Wir wurden dann eine Woche lang verhört in Rostock im Stasi-Knast und haben einheitlich gesagt, wir wollten an der polnischen Küste segeln. Niemals, um Gottes Willen, würden wir die schöne DDR verlassen wollen.
Nach 2 Wochen waren sie wieder auf freiem Fuß.
Wenn man von Freisein an dieser Stelle überhaupt sprechen kann.
Mir, meiner Frau und auch den anderen beiden Beteiligten, klar. In der DDR kriegen wir keinen Fuß mehr auf der Erde. Und wir haben dann einen Ausreiseantrag gestellt und nach 3,5 Jahren durfte ich dann raus.
Das ist 11 Jahre nach Bodos erstem Segeltörn und 3 Monate, bevor die Mauer dann fällt.
Anfang der 90er Jahre arbeitet Bodo Müller nicht nur seinen gescheiterten Fluchtversuch auf.
In mehreren Büchern beschreibt er die Schicksale von Menschen, die die DDR auf dem Wasser verlassen wollten und konnte dabei auf Unterlagen von der Grenzbrigade Küste zurückgreifen.
Wir dachten, das ist ja hochbrisant, diese Fluchtbewegung für Ostsee. Hat hier im Westen kaum jemand mitgekriegt, im Osten auch nicht. Und wenn jemand gestorben ist, ist er alleine da draußen, auf Meer gestorben. Und die DDR, die Grenztruppen, haben alles recherchiert, auch wenn dann Leichenteile in einem Fischernetz von DDR-Trawlern aufgesammelt wurden. Alles wurde protokolliert.
Rund 5000 Männer, Frauen und Kinder versuchten, über die Ostsee zu fliehen.
In Segeljachten, Schlauchbooten, Kajaks mit Surfbrettern, selbstgebauten Mini-U-Booten oder versuchten schwimmend die Freiheit zu erreichen.
Nur 913 Menschen haben es geschafft. Die meisten wurden festgenommen. 174 Menschen kamen ums Leben. Manche der traurigen Schicksale konnten in der Recherche durch die Akten erst endgültig geklärt werden.
Bodo Müller ist es gelungen, sich nach dem Ende der DDR einen Namen als Fotograf und Journalist zu machen. Vor allem schreibt er für Reise- und Segelmagazine, hat Bücher über das Reisen auf dem Meer veröffentlicht, ist überall auf der Welt unterwegs.
Living the Dream.
Living the Dream.
Was ist die Mundharmonika?
Die kommt noch.
Ich habe mein ganzes Leben dann auch so gelebt. Ich bin hauptsächlich für nautische Magazine und Meeresmagazine weltweit. Also ich bin um Kap Horn gesegelt, ich kenne die Arktis, ich kenne die Antarktis, Karibik sowieso, den Pazifik. Als Fotograf, als Reporter, als Taucher, als Unterwasserfotograf. Also bis zum heutigen Tag ist das mein Job. Und ich will auch nichts anderes machen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas vielleicht sehr kitschig klingt. Aber trotz Flauten und Rückschlägen scheint Bodo Müller irgendwie doch am Ende von guten Winden durchs Leben getragen worden zu sein.
Ob kitschig oder nicht, in jedem Fall ist das eine gute Überleitung zu schlechten und guten Winden.
Die guten Winde sind die regelmäßigen, die kennt man. Die kommen immer, die kann man voraussehen. Aber die bösen Winde, das sind die gefährlichen, weil die wehen plötzlich, ne? Diese Böen, die zerstörerischen Böen. Und diese Frage, gute Winde, böse Winde, die hat auch diese tausendjährige Kontinuität, weil schon bei Aristoteles, also die Klassifikation, man fixiert sich auf die Winde, die man greifen kann.
Sagt Rainer Guldin, der eine Philosophie des Windes geschrieben hat. Egal ob Aristoteles, in der Metrologie des frühen 19. Jahrhunderts bei Lamarck, selbst Hildegard von Bingen.
Die einen wollen sie naturwissenschaftlich bannen, die anderen mythologisch in Engeln und Dämonen begreifen.
Aber ihnen allen ist gemein, dass sie sie bewerten.
Das ist auch eine Tradition, die geht durch. Also das sind die vier Kardinalwinde. Das findet man bei den Griechen, das findet man sogar heute noch. Kardinalwinde, das sind die vier Nord, Süd, Ost, West.
Das sind die guten. Und die wilden Nebenwinde, das Chaos, die Böen, die schlechten.
Man könnte sagen, die Philosophie war ganz vernarrt in den Wind.
Was die Kontinuität betrifft, gab es einen Moment der Ruptur. Also das ist nicht meine Vorstellung. Die kommen von Serre. Serre hat sich intensiv mit all diesen Phänomenen Wind und so beschäftigt. Und er, für ihn gibt es eine Kontinuität bis zu im 17. Jahrhundert. Mit Descartes beginnt eine neue Denkweise, eben Mechanizismus, die Uhrwerkvision. Und vor allem auch mit Newton kommt ein astronomisches Denken auf, ein mathematisches, geometrisches Denken.
Das kein Interesse für sowas Chaotisches wie das Wetter und den Wind pflegte.
Erst im 20. Jahrhundert, zunächst an der Kunst, wird der Wind wieder zur Metapher für die Instabilität des Menschen in der Moderne.
Der Wind reißt die Menschen aus seinen Befestigungen.
Für die Philosophie wird der Wind dann besonders in den 1970er und 80er Jahren wieder spannend.
Chaos-Theorie, ich hör dir trapsen.
Okay.
Also die Chaos-Theorie geht davon aus, dass die Realität sehr komplex ist. Dass eben in der früheren Philosophie, sagen wir mal, die mechanistische Ordnung dominant ist und Unordnung ein Malheur, dass das einfach passiert. Und bei der Chaos-Theorie ist eigentlich die Unordnung das Zentrale. Und wie Serre sagt, das ist ein Meer von Chaos, ein Ozean von Chaos, in dem Ordnungsinseln schwimmen. Das ist also, die Chaos-Theorie bedingt eine völlig neue Perspektive auf das Verhältnis von Ordnung und Unordnung.
Von Rainer Guldin werdet ihr in der kommenden Folge noch mehr hören. Da geraten wir unter Druck und beschäftigen uns auch mit den großen ökologischen Fragen unserer Zeit.
Wenn euch das Luftschloss gefällt, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig über eine Bewertung oder ihr lasst uns ein Abo da. In den Shownotes findet ihr außerdem den Link zur Website unseres Podcasts. Da findet ihr noch Bilder und weitere Infos zu jeder Folge und natürlich den Weg ins Museum.
Und jetzt schicke ich Katrin den Wind jagen. Katrin, findest du für uns die höchste Windkraftanlage denn?
Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und weiß, dass es eine Falle ist. Du willst mich in die Lausitz schicken, wo Gikon im Auftrag von Sprint ein Höhenwindrad in Schipkau in Brandenburg baut.
Hey, nicht schlecht, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht.
Ja, und Falle, weil ich müsste ja wohl dann in der Lage sein, eine Zeitreise zu machen. Weil im Moment gibt es dann nicht viel zu sehen. Anfang 2025 geht es da erst so richtig los mit den Bauarbeiten. Ich weiß das alles. Ich hätte aber einen Vorschlag zur Güte zu unterbreiten. Martin, möchtest du ihn hören?
Ja, hau raus.
Ich könnte die Windmessanlage besuchen, mit der validiert wurde, ob sich der Bau an dem Standort überhaupt gelohnt hat.
Okay, Hand drauf. Luft. Eine für alle.
Ich hab Job.
Deal.
Es ist ein regnerischer, nebliger Novembertag. Ich sitze im Auto mit Martin Schumi. Der ist Innovationsmanager bei Sprint. Als wir die 300 Meter hohe, aber doch sehr filigrane Messanlage erstmals in der Ferne vor grauem Himmel mitten auf matschigen Feldern blicken, kann mein Gehirn nicht recht greifen, wie groß das Objekt wirklich ist. Mir fehlt zunächst das Referenzmaß.
Aber man sieht einen Braunkohlebagger.
Genau.
Und der sieht winzig aus von der Höhe, ja. Und der hat mindestens der obere Ausleger 50 Meter, sagt mir mein Bauchgefühl.
Aber das
und der hat eine Länge von 100 Metern.
Ja. Das Lustige aber ja an den Braunkohlebaggern, weil die wenigsten von uns ja jemals vor einem standen, ist, dass der nicht als Referenzmaß funktioniert, weil man auch diese Größe nicht begreifen kann.
Das kann man sich erst vorstellen, wenn man eben wirklich davor steht.
Anders als man vielleicht vermuten könnte, fahren wir nicht nach Schipkau in Brandenburg. Die Messanlage, die ist nämlich umgezogen. Und zwar zum Braunkohletagebau nach Garzweiler, genauer gesagt bei Jüchen in NRW. Auch hier wird sie nun ein Jahr lang Daten sammeln.
Nach 500 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite.
Wir fahren nun auf den weiß-roten, gitterartigen Turm zu und parken das Auto direkt davor. Ich muss den Kopf ganz schön recken, um überhaupt die Spitze noch zu sehen. Ich mach mich mal meine Jacke hier von hinten. Draußen ist es windig und so soll es ja auch sein. Wir schlendern den Feldweg entlang.
Was wir genau rausfinden wollen, ist insbesondere Folgendes. Wir gehen davon aus, dass man in der Höhe überall relativ viel Wind hat.
Überall in Deutschland, überall auf der Welt?
Überall in Deutschland, auch überall auf der Welt.
Ja.
Das hat auch einen Grund, weil sozusagen die Erdoberfläche verlangsamt durch die Reibung den Wind. Und je weiter man nach oben kommt, umso geringer wird die Reibung. Mhm. Also ist es relativ wahrscheinlich, dass es in der Höhe deutlich mehr Wind gibt als am Boden. In Schipkau ist das so, also da haben wir irgendwo, ich sag mal, auf der Höhe Windverhältnisse fast wie offshore. Mhm. Am Boden ist das auch schon sehr ordentlich. Und wir gehen mal davon aus, dass das hier auch so ist. Mhm. Und danach wird es dann noch weitere Messungen mit diesen LIDAR-Geräten geben, damit man nicht überall den Windmessmast aufbauen muss.
Okay, LIDAR-Geräte, die funktionieren via Laser. Der Laser, der kann zwar nicht die Luft bzw. den Wind selbst fassen, aber die darin enthaltenen Partikel, zum Beispiel Aerosole, und wie schnell sie vom Wind bewegt werden. Dafür müssen die Geräte aber geeicht werden. Auch das passiert an dieser Messstation. Wo laufen wir eigentlich hin?
Keine Ahnung.
Wir laufen einfach scheinbar.
Ja, aber ganz einfach. Doch, hier sieht man doch viel besser.
Ja, das stimmt.
Also aus der Entfernung kann man deutlich besser den ganzen Windmast sehen. Ja, auch oben sind noch Windmessgeräte dran an diesen ganzen Auslegern. Aber hier sieht man noch sehr schön das Größenverhältnis zu normalen Windrädern.
Ja, stimmt. Von hier sieht man auch einige andere normale Windräder. Die haben immerhin auch eine Nabenhöhe von 90 bis 130 Meter und die sehen jetzt winzig aus. Das Höhenwindrad in der Lausitz, das wird einfach fast dreimal so hoch. Und das auf einer Grundfläche von einem halben Fußballfeld.
Sind immer nur die Ecken dieses Vierecks bebaut. Also man hat auf jeder Ecke ein Fundament und im Prinzip steht da ein riesen Strommast drauf.
Mhm. Architektonische Sprunginnovation nennt sich das. Kannte ich vorher auch nicht. Das heißt, es wurde nichts völlig neu erfunden, sondern Vorhandenes neu kombiniert. Ich sag das mal ganz vereinfacht. In dem Fall wurde Statik und Bauweise von Strommasten kopiert, auf die dann die Technik aus Windkraftanlagen gesetzt wird.
Wir haben noch eine zweite Konstruktion, die ist dreieckig, die ist dann sozusagen dreieckig, 40 mal 40 Meter. Die sieht aus wie die Offshore-Windräder früher, dann steht dann auf jeder Ecke, ich sag mal, irgendwie so ein 2 Meter dickes Rohr.
Wie war so insgesamt die Reaktion von den Menschen? Also ich weiß nicht, manchmal kann man ja auch sagen, boah, wir sind super stolz, dass wir so Vorreiter
natürlich
sind.
Natürlich wie immer gemischt. Also ja. Es sind ganz viele dafür, weil in der Region eh schon viel an Windenergie gemacht ist. Und es gibt natürlich auch Leute, die dagegen sind und das ist auch deren gutes Recht.
Ja.
Und was uns wesentlich ist, dadurch, dass man in der Höhe mit höchster Wahrscheinlichkeit überall genügend Wind hat, kann man tatsächlich sagen, wir bauen die Windräder dahin, wo sie akzeptiert werden.
Ein Modell des Höhenwindrads kann man sich übrigens gerade in der Sonderausstellung Luft eine für alle anschauen. Und wenn alles nach Plan läuft, dann sogar schon das echte Höhenwindrad ab Sommer 2025 in der Lausitz. Mich lässt der Gedanke nicht los, wie spektakulär der Ausblick aus 300 Meter Höhe wohl sein muss.
Hochfahren darf man natürlich nur, wenn man die entsprechende Ausbildung etc. pp. Hat. Das ist auch ganz gut. Ich muss nicht unbedingt auf 300 Metern sein. Aber demjenigen, der es Spaß macht, der muss sich die entsprechende Ausbildung besorgen. Und dann ist das sicher spannend, da hochzufahren.
Wir klettern jetzt hier nicht hoch.
Nein, ich kletter da nicht hoch und wenn Sie da hochklettern, rufe ich einfach irgendwie die Ordnungsbehörden, um das zu verhindern. Da so viel Fürsorgepflicht habe ich.
Nein, das ist sehr beeindruckend, hier schon zu stehen. Also, es ist wirklich sehr hoch.
Es ist hoch, ja.
Was höre ich denn da? Ist das etwa Windmusik?
Ich höre nichts.
Na, hör doch mal ganz genau hin.
Es lebt der Virtuos, der Wind und Luft so zwinget, dass eine Menschenstimme in zinnernd Pfeifen klinget.
Ah, ach so. Du meinst die Orgel.
Niklas Jahn ist Konzertexamensabsolvent der Hochschule für Musik Freiburg.
Wir sprechen nur von Wind und von Luftdruck. Das ist so die Terminologie. Wind und der Luftdruck muss der richtige sein. Also manche Pfeifen übersteuern dann einfach, wie wenn man eine Blockflöte zu stark reinpuste, dann fängt die auch irgendwann an zu fiepen. Da muss halt der richtige Luftdruck generiert werden.
Und mit gerade einmal 27 Jahren hat Niklas Jahn am 1. Dezember 2024 das Amt des Organisten an der Frauenkirche hier in Dresden übernommen.
Im Rahmen des Auswahlverfahrens hatte ich eine Übzeit in der Nacht in der Frauenkirche. Dort war ich ganz alleine und das hatte schon eine total mystische Atmosphäre. Ich war da sehr ehrfürchtig, denn man saß oben auf der prunkvollen Empore. Wenn man aufsteht und dann runtergeschaut hat in den Kirchraum, in diesen wunderbaren Kirchraum, war das dunkel und man konnte nur so die Umrisse der Kuppel und des Raumes sehen, aber ansonsten war es dunkel, auch ein bisschen beängstigend, wenn man dann so in die Dunkelheit und in die Stille schaut. Aber das hat auch was Magisches gehabt, ja.
Diese Vorbereitung war auch notwendig, denn jede Orgel ist eigen.
Denn man muss sich das so vorstellen, dass die Orgel in der Frauenkirche ja unglaublich viele Klangkombinationen, Möglichkeiten dementsprechend hat. Und ich muss diese Klangmöglichkeiten selbst erstmal kennenlernen. Das ist bei jeder Orgel anders. Jede Flöte klingt an jeder Orgel anders.
Eine Orgel funktioniert durch die Kombination von Luft, Pfeifen und Tasten, wenn ich das jetzt so ganz vereinfacht mal sage.
Ein Gebläse, zu früheren Zeiten noch mit Muskelkraft, erzeugt Luft, die unter konstantem Druck gehalten wird.
Der Organist steuert mit den Manualen, also den Tastenreihen einer Orgel, und den Pedalen Ventile an. Die Orgel spielt also mit der Luft.
Über Registerzüge können einzelne Pfeifenreihen verschiedener Tonhöhe und Klangfarbe aufgerufen werden.
Der Klang kann von leisen Flötenklängen bis zu mächtigen Tönen reichen.
Wenn man jetzt von der Frauenkirche, auch von der Kernorgel ausgeht, dort ist es so, dass wenn ich eine Taste drücke, dass es ein mechanisches System hinter der Taste gibt aus Holzleisten, die sehr kompliziert wandern im Innenraum der Orgel und dann über Holzabstrakten irgendwann an den Punkt kommen, dass sie an einem Luftventil hängen. Und ich kann als Spieler, das ist aber sehr, sehr, sehr gering, kann ich schon die Geschwindigkeit beeinflussen, wie ich das Ventil öffne. Das heißt, wenn ich das Ventil ganz langsam öffne, so langsam wie es geht, fängt das erst ein bisschen an zu heulen und irgendwann kommt der richtige Ton. Und dieses
Beim Orgelspiel ist aber nicht nur die Luft, der Wind, der durch die Orgel strömt, entscheidend, sondern auch die Atmung des Spielers.
Atmen ist beim Spielen natürlich nicht nur wichtig, um zu überleben in den langen Minuten, die man spielt, sondern Es geht vor allem auch darum, dass man locker bleibt. Und ich habe mich tatsächlich gezielt darauf trainiert, wenn ich ganz schwierige Passagen spiele oder heikle Passagen spiele, dass ich aktiv meine Atmung beobachte, dass die genauso ruhig ist wie und regelmäßig, wie wenn ich nicht spiele. Und das ist ein Schlüssel zum Erfolg beim Spielen, um sehr immer entspannt zu bleiben. Und da ist die Atmung ganz, ganz essentiell.
Und wenn du denkst, du hast alles über das Orgelspielen verstanden, über Atmung und dass sie mit Wind arbeitet, dann kommt Peter Androsch, um dich wieder aus dem Konzept zu bringen.
Naja, es gibt ja nur Instrumente, die mit Luft arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Saite einer Gitarre anschlage, bringt diese Saite durch die Bewegung die Luft in Bewegung und das nehmen wir als Schall wahr. Also es gibt keinen anderen Schall als Luft. Darum gibt es also jetzt methodisch gesehen gar keinen Unterschied zwischen einer Flöte und einer Trompete oder einer Gitarre oder einem Klavier. Kommt eigentlich nur darauf an, dass die Luft in Bewegung versetzt wird.
Jetzt kannst du mir mal die Mundharmonika bitte reichen. Dankeschön.
Peter Androsch ist back.
Peter Androsch ist Schallkünstler. Seine Stimme kennt ihr vielleicht schon aus unserem Podcast aus dem letzten Jahr, das Glückskarussell.
Die Luft ist praktisch die Essenz des Schalls. Schall ist immer Luft. Und die Vorstellung, dass wir uns im Schall bewegen, inkludiert ja schon, dass es ein Leben ohne Schall gar nicht geben kann.
Okay, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Wenn Schall Luft ist und jeder Klang auf der Welt Schall, ist es dann nicht so, dass Luftverschmutzung im Grunde auch akustisch geschieht?
Das ist ein interessantes Thema und ich habe dafür noch keine Lösung.
Denn für Androsch stellt sich die Frage, wer überhaupt definiert, was zu laut oder was Lärm ist. Nicht nur wird das kulturell unterschiedlich wahrgenommen, auch wird darin ein Generationenkonflikt offenbar.
Da sind wir wieder zum Beispiel in dem Thema der Generationen. Jede junge Generation muss durch Lautstärke sich einen Platz in der Welt erkämpfen. Wenn sie immer nur leise sind, dann haben die Alten immer die Hosen an. Und jetzt, was tun die Jungen? Sie spielen laut Musik, sie fahren mit einem auffrisierten Moped durch die Gegend, sie geben an der Kreuzung Gas mit ihren kleinen Autos und das müssen sie tun, weil sonst kriegen sie nie einen Platz in der Gesellschaft. Das war schon immer so. Das heißt, Lautstärke ist etwas, was in den ein Mittel ist, oder Schall ist ein Mittel in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung.
Schall und Lärm als Form der Rebellion gegen verkrustete Strukturen, der Gegenwind sein zu den Alten.
Das bringt uns zur Geschichte von Daniel Schulz, Journalist und Autor.
Dass die Regeln ausgesetzt sind, dass was passiert, was nicht sein kann. Ich bin dann da raus aus dem Dachfenster und habe versucht, diesen BMW auf die Motorhaube zu pissen.
Daniel Schulz, der sich als Teenager wortwörtlich einst an den Wind stellte, um seiner Wut, seiner Rebellion Ausdruck zu verleihen.
Halt, stopp! Von vorne. Wie kam es überhaupt dazu?
Daniel Schulz wächst in der DDR auf. Er ist Kind der DDR. Und Teenager im wiedervereinigten Deutschland der 90er Jahre. In den heute so oft zitierten Baseballschlägerjahren.
Daniel Schulz sozialisiert in zwei Systemen. Einerseits im DDR-Staat und familiär im Rahmen der neuapostolischen Kirche.
Beides autoritäre Systeme, wie er sagt.
Wenn man was nicht richtig macht, droht irgendeine Form von Strafe. Entweder von Gott oder sozusagen davon, dass man von den verschiedenen Strafinstanzen des Sozialismus, die es ja gab, also von der Schule bis hin zu behördlichen und geheimdienstlichen Strafinstanzen. Also auf so eine zynische Art und Weise könnte ich sagen, ich hatte die besten Voraussetzungen, um in den 90ern zu überleben. Ich wusste ja, wie das geht. Ich hatte das ja in gewisser Hinsicht gelernt.
Nicht auffallen, nicht aus der Reihe tanzen. Netter Schwiegersohn-Mentalität.
Durchaus hilfreich in diesen Jahren, wie Daniel Schulz sagt, wo er ständig Angst haben musste, von Nazis aufgemischt zu werden. Lieber ein paar Witze mit Nazis reißen, als selber ein paar aufs Maul kriegen.
Du merkst irgendwie ganz genau, oh mein Gott, ich verrate mich jetzt. Ich überschreite diese Linie, ich muss jetzt irgendwas machen, um hier rauszukommen. Eigentlich müsste ich ihm eine reinhauen oder zumindest irgendwie widersprechen. Aber es geht nicht, weil er ist nicht alleine. Und selbst wenn er alleine wäre in so einem Fall, weiß ich, dass morgen kommt er halt mit 5 Leuten zurück. Das heißt, ich denke ja nicht nur über jetzt nach, sondern ich denke auch über morgen nach. Der andere, der die Macht hat, muss nie über die Zukunft nachdenken in so einem Fall. Er muss halt nur sozusagen, er kann er völlig er selbst sein. Er kann die Gegenwart vollkommen genießen. Aber du selber musst an die Zukunft denken in so einem Fall. Du musst nicht nur das Jetzt überleben, sondern du musst, oder da irgendwie rauskommen, sondern du musst auch noch morgen irgendwie wieder die gleiche Straße langlaufen können.
Ist das nun Klugheit, Feigheit oder Opportunismus?
Um die eigene Haut zu retten?
Ich glaube, mir ist immer wichtig zu sagen, ich war natürlich nicht das größte Opfer. Es gab Leute, die haben einfach gekämpft. Es gab Leute, die haben die ausgelacht. Es gab Leute, die haben sich zusammenschlagen lassen. Es gab Leute, die haben Widerstand geleistet und haben zurückgeschlagen, haben sich organisiert. Opportunismus wie bei mir ist ja oft auch so eine, genauso wie Humor zum Beispiel, ist ja oft so eine Strategie des Vereinzelten, also des Atomisierten, desjenigen, der nicht weiß, mit wem er sich verbinden soll.
Da ist also dieser Daniel Schulz mit all seinen Widersprüchen in sich und seiner Umwelt, der mit Freunden, wie so oft in dieser Zeit, im Auto sitzt, aufgepeitscht durch König Alkohol.
Weil Trinken, also sehr viel Trinken, ein Weg für mich war, innerhalb dieser Jungsgruppen zu kompensieren, dass ich so überhaupt nicht gewaltbereit war. Also wütend, ja, wütend die ganze Zeit auf mich, auf die anderen, darauf, dass ich hier mitmache, darauf, dass ich nicht genug mitmache, also ständig auf alles. Auch wütend auf den Westen, auf den Osten, wütend auch darauf, dass wir uns alle offenbar darauf geeinigt hatten, und damit meine ich Ostdeutsche, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt hatten, zwar ständig darüber zu klagen, dass es an Solidarität fehlt, aber sie nicht auszuüben. Also nicht einfach zu sagen, auch auf so einer ganz alltäglichen Ebene, ja okay, dann treffen wir uns halt weiter in unseren Gärten, wir machen halt weiter irgendwie unser Ding, wir haben halt wenig Geld, okay, aber daraus kann man ja auch sowas wie Solidarität erwachsen lassen oder so. Das passierte ja nicht, sondern stattdessen fanden sich die Leute gegenseitig scheiße, hauten sich aufs Maul, dissten sich dafür, wenn sie arbeitslos waren und so. Also ja, also ich hatte eine unglaubliche Wut in mir und auch eine Wut darüber, diese Wut nicht ausdrücken zu können. Weil ein Preis, wenn man immer die Fresse hält, ist, man verlernt das Reden auch oder lernt es gar nicht erst. Das hat einen Preis, opportunistisch zu sein.
Jedenfalls ist da dieser BMW im Rückspiegel. Klar, mit Westkennzeichen. Anonymisiertes Feindbild.
Und in diesem Moment, glaube ich, brach sich alles so Bahn. Diese aufgestaute Wut, dieses Nicht-Reden, dieses nie den Mund aufmachen, sich immer zurückhalten, immer irgendwie gleichzeitig Männlichkeit beweisen, aber nie zu sehr, dass andere auf einen drauf aufmerksam werden, um sich vielleicht mit einem, um die Idee zu haben, man müsste sich mit mir prügeln oder so. Ja, ich glaube, in diesem Moment brach sich das alles so Bahn, und statt meinen Mund aufzumachen, habe ich halt meine Hose aufgemacht, bin dann da raus aus dem Dachfenster und habe versucht, diesen BMW auf die Motorhaube zu pissen.
Ob der BMW seine Scheibenwischer einsetzen musste, ist nicht überliefert. Und vielleicht auch unwichtig an dieser Stelle.
Seitdem ich raus bin aus der Umgebung meines Heimatortes, sage ich jetzt mal, da wo ich aufgewachsen bin, Heimat ist noch so eine andere Frage, aber aus der Umgebung, da wo ich aufgewachsen bin und so, und wo ich wirklich das Schweigen nicht nur gelernt, sondern verinnerlicht habe, im wahrsten Sinne des Wortes, also körperlich. Ja, körperlich. Seitdem lerne ich das Reden und das Schreiben. Und ich merke bis heute, wie schwer mir das oft fällt.
Was denkt Daniel Schulz über das Ausrasten, das aus der Haut fahren damals, das Potenzial, Menschen zu schrecken heute?
Es gibt so eine dämonische Lust, und mit dämonisch meine ich, es ist in gewisser Hinsicht eine mehr als menschliche Befriedigung. Wenn andere dich so angucken und nicht wissen, ob sie über dich lachen sollen oder Angst haben sollen, und du denkst, ich kann das ganz leicht Richtung Angst drehen, mein Freund. Und dann siehst du mal. Und ich glaube, dass der zivilisatorische Firnis, und ich merke das an mir selber, der so über dem Mannsein liegt und über dieser toxischen Männlichkeit, dass der sehr dünn ist. Dass es so eine Befriedigung gibt, den so zu zerreißen und anderen mal so zu zeigen, wie man so auch so sein kann. Hier ist Mordor, hier sind die Orks. Und mit denen umzugehen, ist die Verantwortung jetzt in dem Fall eines jeden Mannes.
Aber was bedeutet sich gegen den Wind stemmen heute noch für Daniel Schulz?
So leid es mir tut, ist es bei Gegenwind heutzutage leider so, dass die ganzen positiven Assoziationen, die ich früher dazu hatte, aufgefressen worden sind von dieser konservativen oder angepassten Revolution, die es seit Jahren in Deutschland gibt.
Daniel Schulz erzählt uns, dass er damit ein Phänomen meint, das sowohl im Osten als auch im Westen Deutschlands aufscheint.
Menschen, denen es heute materiell alles andere als schlecht ginge, aber trotzdem das Gefühl hätten, ihnen würde die Freiheit genommen. Sie könnten nicht mehr alles sagen, sie würden von der Politik und von der Presse bevormundet.
Irgendwie ist es mir manchmal gar nicht mehr möglich, Rebellentum, Gegenwind, also sozusagen irgendeine Form von Gegenbewegung zu denken, ohne halt dieses Phänomen zu denken, dass es eine Form von angepasster Revolution gibt, angepasst in dem Sinne, dass diese Leute natürlich ja kein Risiko eingehen in ihrem Umfeld. Alle Schikanen, die da sein sollen, sind behauptete Schikanen, würde ich sagen.
Der Begriff Gegenwind scheint für Daniel Schulz mittlerweile zur Hülse geworden, seine subversive Kraft verloren gegangen. Und heute eher von einer Bewegung vereinnahmt, die rückwärtsgewandt denkt und agiert.
Ich bedauere das, dass ich das da sofort so rein assoziiere, weil ich finde, immer so ein Kipppunkt erreicht ist, so im persönlichen Denken, im politischen Diskurs, aber auch psychologisch, wenn man anfängt, die Erzählungen des politischen Gegners sozusagen zu übernehmen, also auch in seinem Kopf. Das ist nicht das Erste, was mir einfällt, sind nicht die Leute, die wirklich sowas wie Gegenwind darstellen, sondern diejenigen, die das behaupten. Ich registriere sozusagen diesen narrativen Sieg. So, mit Bedauern.
Fast sind wir am Ende dieser Podcast-Folge.
Noch ist die Luft aber nicht raus. Nicht bei uns. Wir halten nochmal unsere Nasen in den Wind.
Im Vorbeigehen das Parfum einer ehemaligen Geliebten auf der Haut einer anderen Frau riechen.
Ein offenes Fenster, aus dem der Geruch von Essen weht, der uns sofort in Großmutters Küche zurückbringt.
Eine Brise, die den Duft von frischer Wäsche reinträgt.
Oder der Wind der Küste, salzig und frisch.
Luft trägt Duft.
Stark. Bist du jetzt die Abteilung rein?
Das war ein Versehen. Und genau genommen sind es E-Moleküle, die sich auf verschiedene Arten durch die Luft bewegen.
Und damit lasst uns euch Frank Blum vorstellen.
So I'm a scent artist. I make scents for museums and for exhibitions.
Der Niederländer Frank Blum hat eine Duftinstallation zur Sonderausstellung Luft eine für alle beigesteuert. Er ist Duftkünstler, er macht also olfaktorische Kunst.
So what is olfactory art? When you think about scent, people always think about perfume immediately. So and the materials that I work with are the same materials that a perfumer works with. And I also make perfume sometimes, but there is also an other part of my work, and that is creating scent experiences.
Auch wenn er mit den gleichen Bestandteilen hantiert, unterscheidet sich so eine Dufterfahrung, wie sie Frank Blum kreiert, doch entscheidend von einem Parfüm.
Sie soll eine ganze Welt erschaffen, anstatt nur einen angenehmen Duft, den man nur trägt, um sich zu schmücken.
Bei Frank Blum sind diese Gerüche mit einer Geschichte verbunden. Sie sollen uns an einen bestimmten Ort bringen, eine Erzählung vermitteln, ein Gefühl. Ob sie gut riechen, ist da eher zweitrangig.
Es sollen Emotionen aus uns herausgekitzelt werden.
Scent can be very, very strong and also people react very strongly on it. It can bring up memories up to a moment that it almost feel as if you were kind of back at your mother's house or back at some place.
Was Gerüche in uns auslösen, das steckt also in unseren eigenen Erinnerungen. Und zugleich können Gerüche uns besser als viele andere Reize zu diesen Erinnerungen zurückbringen.
But that's not a thing that I do, it's a thing that the people themselves do. I only put them in the position that they can sometimes go back to childhood memories, pleasant or unpleasant.
Wie aber hat Frank Blum seine Installation für die Ausstellung entwickelt?
Frank Blum hat sich mit verschiedenen Menschen hier in Dresden getroffen und sich von ihnen die Gerüche von Orten beschreiben lassen, die ihn nur noch in ihre Erinnerungen leben und duften.
One woman from Syria, because of the war in Syria, she cannot go back. In her childhood house, they always had a very big library. Her father was a reader and also a writer, so they had a very big library. And that made a big impression on her.
Obwohl der Vater der Frau gestorben ist und sie selbst vor dem Krieg fliehen musste, kümmert sich ihr Bruder weiter um diese Bibliothek. Nur sie Sie kann nicht mehr an diesen Ort zurück, diesen Geruch erleben.
Und diesen Geruch aus der Bibliothek ihrer Familie hat Frank Blum mit ihr gemeinsam nachempfunden, neu kreiert, entwickelt.
This story plays in the past, so people smoke much more than so. Combined with the molecules that come from old books, and you can find it, you can look it up, what molecules emit do come from old books. It is made from wood paper, so some woody elements are in there. Also a bit what we associate with leather. That's how you kind of sculpt the scent.
Noch bis zum 10. August 2025 könnt ihr diese, aber auch noch andere Duftgeschichten, die auf ganz individuelle Erinnerungen zurückgehen, im Deutschen Hygienemuseum riechen und natürlich viele andere interaktive Installationen bestaunen.
Wie es sich für ein Staffelfinale gehört, setzen wir uns in der nächsten Folge gehörig unter Druck.
Under pressure. Es geht um ökologische Fragen und Klimagerechtigkeit, aber nicht nur, denn...
Wir halten auch die Schnüre eng, wenn wir uns mit der Geschichte des Korsetts bis heute beschäftigen.
Und ihr lernt und wir lernen, wie man in früheren Tagen spicy Nachrichten mittels Rohrpost verschickt hat.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Macht es euch luftig bis dahin.
Du hast doch mal die Mundharmonika.
Soll ich?
Sprühhörner auf!
Okay, tschüss.
Tschüss.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Ihr hörtet Das Luftschloss.
Ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Konzept, Recherche, Moderation und Produktion:
Katrin Altschner und Martin Frank.
Audio Layout:
Jakob Mäsel.
Grafik und Website:
Fizzy Mint, Leipzig.